Ja, guten Abend, liebe Geschwister, schön euch zu sehen. Wir wollen zusammen Gottes Wort lesen und wir kommen jetzt zu einem Kapitel, was sehr, sehr wichtig und sehr bedeutungsvoll ist. Das merkt man schon daran, dass dieses Kapitel nochmal wiederholt wird später. Fast wortwörtlich. Und nicht nur an dieser Stelle im fünften Buch Mose, sondern die Dinge, die hier geschrieben sind, die werden immer und immer und immer wieder im Wort Gottes wiederholt. Es sind die Worte, die bekannt sind als die 10 Gebote. Diesen Ausdruck, die 10 Gebote, gibt es in der Bibel so nicht. Es gibt einen anderen Ausdruck. 3-mal wird in den Büchern Mose von den 10 Worten gesprochen. 10 Worte. Deswegen gibt es auch den Fachbegriff Dekalog dafür. Das ist das griechische Dekalogoi, sind die 10 Worte. Und Dekalogos oder Dekalog wird da dieser ganze Zusammenhang dann genannt, die 10 Gebote. Und es ist eigentlich ein ganz interessantes Phänomen hier, denn Gott schließt hier am Berg Sinai mit dem ganzen Volk Israel einen Bund. Und wir lesen mal die eine Stelle im 5. Buch Mose, Kapitel 4. Vers 10, da ist Mose mit dem Volk Israel kurz vor dem Einzug in das Land Kanaan, nachdem sie zwischenzeitlich 40 Jahre lang durch die Wüste gelatscht sind, hin und her. Und im 5. Mose 4, Vers 10 heißt es dann, Mose erinnert sozusagen das Volk Israel an das, was geschehen ist in der Vergangenheit. Und in Vers 10 erinnert er an diese Situation, als sie zum Berg Horeb gekommen waren, als Gott herniederfuhr in mächtigen, in einer mächtigen Erfahrung, wenn man das so will. Also, da waren Blitze, da war Donner, da war Feuer, da waren Wolken. Es war eine erschütternde Erscheinung, die das Volk Israel hatte. Und aus diesem Gewölk heraus sprach Gott zu ihnen. Und hier steht es in Vers 10, lesen wir mal. An dem Tag, an dem du vor dem Herrn, deinem Gott, am Horeb standest, als der Herr zu mir sprach, versammle mir das Volk, dass ich sie meine Worte hören lasse, die sie lernen sollen, um mich zu fürchten all die Tage, solange sie auf dem Erdboden leben, und die sie ihre Kinder lehren sollen. Interessant, was Mose hier in Erinnerung ruft. Gott hat zu mir gesagt, sie sollen diese Worte hören. Es ist wichtig, die Worte Gottes zu hören und nicht nur alle Worte Gottes, sondern ganz besonders auch diese Worte, die 10 Worte. Und sie sollen sie lernen. Wir haben 10 Finger an der Hand, an den beiden Händen. Nicht 10 Finger an jeder Hand, sondern 5 Finger an jeder Hand. Na? 10 Finger haben wir. Und das ist eigentlich total abgefahren. Mit diesen 10 Fingern können wir so viel tun, so viel lernen. Na, die Finger wurden immer zum Rechnen verwendet, zum Erlernen des Rechnens. Na, man kann an seinen 10 Finger etwas abzählen. Und ja, du kannst auch die 10 Worte lernen mit deinen 10 Fingern. Das ist eine gute Sache, das Wort Gottes zu lernen, auswendig zu lernen, zu wissen, was hat Gott gesagt. Man kann sich die Zeit nehmen, was weiß ich, alle Fußballspieler einer Mannschaft über einen Zeitraum von 100 Jahren auswendig zu lernen. Es gibt einfach Menschen, die lernen die verrücktesten, bescheuertsten Dinge auswendig. Sie lernen so viele Dinge auswendig, aber wir sperren uns, wir denken so, ah, auswendig lernen ist doch kacke. Das macht man doch nicht mehr. Ne? In der Schule müssen die Kinder müssen so eine Ballade auswendig lernen, so ein längeres Gedicht, ne? Und das dann vortragen. Wir haben eine Menge Skills, eine Menge Fähigkeiten, eine Menge Möglichkeiten von unserem Hirn her, Dinge auswendig zu lernen. Und wisst ihr, die Dinge, die du auswendig gelernt hast, die hast du parat. Für mich war das mal so eine wichtige Situation, war, als mein Opa gestorben ist. Ne? Ich bin dann ins Krankenhaus gefahren und ich musste nach Eutin fahren, und also nach Schleswig-Holstein. Und ich hatte meine Bibel vergessen. Ich hatte meine Bibel nicht mit. Und war ich da im Krankenhaus und mein Opa lag da. Und ich weiß nicht, ob was er noch mitbekommen hat, aber ich hatte das so auf dem Herzen, ihm Gottes Wort weiterzugeben. Die Worte des Lebens. Und dann musste ich graben, dann musste ich suchen nach dem, was ich auswendig konnte. Na? Das war nicht so unheimlich viel. Ja, ich konnte die Geschichten einigermaßen erzählen, so dem Sinn nach. Ne? Das habe ich dann gemacht. Es ist gut, auch Stücke vom Wort Gottes auswendig zu lernen, um sie parat zu haben. Nicht damit du irgendwen beeindrucken kannst, damit du in irgendeiner Quizshow auftreten kannst und zeigen kannst, was du, wie krass du auswendig lernen kannst. Nein, weil das Wort Gottes ist ja Ausdruck seines Denkens, seines Willens, seines Charakters. Er tut sich darin kund. Er spricht darin zu mir, zu meiner Seele. Und ich kann diese Worte selbst zu meiner Seele sprechen, wenn meine Seele deprimiert ist, wenn meine Seele down ist, wenn meine Seele Angst hat, wenn meine Seele verwirrt ist, durcheinander ist, wenn ich mich, ja, wenn meine Gefühle mich so sehr bestimmen, dass ich nicht mehr beherrscht bin vom Geist Gottes, dann ist es gut, diese Fähigkeit des Hirns zu nutzen und dann diese Worte auszusprechen. Und durch den Geist Gottes empfangen diese Worte Kraft, sie sprechen zu meiner Seele, sie gehen hinein in meine Seele und bringen meiner Seele Frieden. Oder sie richten meine Seele aus auf das Richtige. Sie bringen Licht und Klarheit in die Situation hinein. Wenn du deine Bibel parat hast, ja, du kannst sie auch aufschlagen, dann ist es gut zu wissen, wo was steht. Deswegen ist es gut, eine echte Bibel zu haben, nicht nur dein Smartphone. Weil es gibt viele Leute, die echt, na, die wissen ungefähr, wo es ist. Die können die Stelle nicht auswendig, aber sie wissen genau, wo auf der Seite der Vers steht. Na? Und ja, man kann sich seine Markierungen machen in seiner Bibel. Na? Man kann, na, also die Worte Gottes sind wichtig. Und Gott sagt zu Moses, sie sollen sie lernen. Und lernen heißt natürlich nicht nur auswendig lernen, sondern lernen heißt, das zu leben, die Worte Gottes auszuleben. Von Esra wird uns gesagt, dass er sein Herz darauf richtete, dass die Gebote, das Gesetz Gottes, die Ordnung Gottes zu lernen und zu halten und dann zu lehren. Er war ein Lehrer in Israel, aber das ist die richtige Reihenfolge. Zu lernen, halten und dann lehren. So steht es hier auch. Sie sollen die Worte hören, sie sollen sie lernen, um mich zu fürchten, all die Tage, solange sie auf dem Erdboden leben. Ehrfurcht vor Gott zu haben, die Worte Gottes ernst zu nehmen, dem Raum zu geben, das ist Wichtigkeit, das ist Bedeutsamkeit. Das ist das Wichtigste in meinem Leben, die Worte Gottes. Ich will nicht irgendetwas anderes, sondern Gott und sein Wort, das ist das Wichtigste. Und dann, sie sollen sie ihre Kinder lehren, es weiterzugeben, dieses wichtige Wort Gottes, die Selbstoffenbarung Gottes, seines Willens, seines Charakters. Und Mose schreibt weiter in 5. Mose 4, Vers 11, da tratet ihr hinzu und standet unten am Berg, der Berg aber brannte im Feuer bis ins Herz des Himmels und da war Finsternis, Gewölk und Dunkel. Und der Herr redete zu euch mitten aus dem Feuer. Die Stimme der Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt, nur eine Stimme war zu hören. Und er verkündigte euch seinen Bund, den zu halten er euch gebot, die 10 Worte. Und er schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln. Na, 2 Hände, 2 Tafeln, 2 Steintafeln. Gott schrieb mit seinem Finger auf diese Tafeln. Er hat, ich weiß nicht wie. Ich habe es nicht gesehen. Es wird dann in Filmen immer irgendwie so dargestellt, irgendwie so. Aber wie, ich weiß es nicht. Er brauchte nicht irgendeinen Laserstrahl oder irgendwie sowas, um das so einzubrennen in den Stein oder so. Keine Ahnung. Er schrieb es auf diese steinernen Tafeln. Und die steinernen Tafeln stehen ja für Beständigkeit. Ja, es ist nicht einfach nur auf dem Papier geschrieben, sondern auf Stein, in Stein gemeißelt, sagt man im Deutschen auch. Ne? Das steht in Stein gemeißelt. Das steht fest. Gottes Wort steht fest. Ne? Jesus sagt es an einer Stelle, oder ich weiß nicht, vielleicht auch steht es im Jesaja. Ne? Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Also, das ist dieser Bund, den Gott verkündigte dort, die 10 Worte. Und dann steht in Vers 14, und mir gebot der Herr zu jener Zeit, euch Ordnungen und Rechtsbestimmungen zu lehren, damit ihr sie haltet in dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Jetzt wird eigentlich deutlich, dass was danach kommt, das sind die Ordnungen, die Rechtsbestimmungen, die sozusagen ins Einzelne gehen. Die 10 Worte aber sind eigentlich die Quintessenz des Bundes, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen mit, wenn du in Deutschland, gibt es bei uns ja auch unheimlich viele Gesetze. Aber es gibt ein Gesetz, was zentral ist, was die Quintessenz ist. Das ist das Grundgesetz. Von da aus entfalten sich die anderen Gesetze alle. Und so kannst du das auch ein Stück weit vergleichen. Das ist im Grunde auch hier mit diesen 10 Worten. Ist es auch. Das ist die Quintessenz der Ordnungen Gottes für sein Volk Israel, für sein erwähltes Volk. Es ist der Bund, den Gott mit diesem Volk geschlossen hat, auf diese Worte hin, die er dann in Stein gemeißelt hat, 2x5 oder wie auch immer. Und jetzt gehen wir in die Worte rein, in 2. Mose 20. Wir werden heute nur den Anfang lesen. Wir werden uns Zeit nehmen, die Worte Gottes zu bedenken, diese Quintessenz des Bundes Gottes mit seinem Volk, weil sie auch im neuen Bund Ne? Da gibt es tatsächlich diese Unterscheidung, der alte Bund, der neue Bund. Und mit dem alten Bund ist dieser Bund hier gemeint. Der Bund am Sinai mit dem Volk Israel auf das Gesetz, die Ordnung Gottes. Und Jeremia sagt, Gott sagt durch Jeremia, ich will einen neuen Bund mit euch schließen. Und wenn wir gleich das Abendmahl nehmen werden, da ist dann auch die Rede von dem Bund, dem Blut des Bundes, des neuen Bundes, den Jesus mit uns geschlossen hat. Aber wir gehen jetzt erstmal zurück und hören die Worte dieses alten Bundes. Und nur weil der neue Bund geschlossen wurde, heißt nicht, dass diese Worte hier keine Bedeutung mehr haben. Dass sie keine Bedeutung für uns haben. Auch wenn diese Worte zuallererst an Israel gerichtet sind, an das Volk Israel, heißt es nicht, dass diese Worte nicht Bedeutung für uns haben. Nein, Gott hat in diesen Bund das hineingelegt, was ihm am Herzen liegt. Vielleicht schlagen wir mal kurz auf in Galater 5 eine Stelle. In Vers 22 und 23. Die Frucht des Geistes aber, des Geistes Gottes, der Wohnung nimmt in einem Menschen durch den Glauben an Jesus Christus, an den Messias Israels, an Jesus. Wenn du an ihn glaubst, empfängst du diesen Heiligen Geist, den Geist Gottes, der dieses Wort, diese Worte hineingeritzt hat in diese Steine. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Paulus sagt, der Geist bewirkt in einem Menschen, dass er lebt so, dass es dem Gesetz Gottes entspricht. Das Wesen, der Charakter Gottes wird in dem Gesetz, auch in diesem alten Bund, offenbar, sichtbar. Das ist derselbe Gott. Du kannst nicht sagen, das ist der Gott des Alten Testaments. Wir leben doch im neuen Bund. Es ist derselbe Gott. Sie gehören zusammen. Die Offenbarungen des alten Bundes und des neuen Bundes, sie gehören zusammen. Sie sind aufeinander bezogen. So lesen wir zum Beispiel in Römer 13, Römerbrief, Kapitel 13, sagt Paulus, er sagt, Vers 8, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Was meint Paulus damit? Er sagt, wenn du irgendwem was schuldest, Geld schuldest oder sonst irgendwas, seh zu, dass du es zurückbezahlst. Wenn du irgendwem eine Pflicht schuldig bist, dann erfülle diese Pflicht. Aber, dass du deinen Nächsten liebst, das ist eine Schuld, die du nie abtragen kannst. Da kannst du nie sagen, das habe ich jetzt erledigt, die Schuld ist beglichen, jetzt brauche ich nicht mehr zu lieben. Nein, Liebe bleiben wir immer schuldig in dem Sinne. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Aha, denn dass du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Hier werden Gebote oder Worte von diesen 10 Worten zitiert. Nicht alle, aber ein paar. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Und Geschwister, um die Liebe geht es, Jesus. Aber die Liebe, das Wort Liebe, wisst ihr, wenn wir davon sprechen, Gott ist Liebe. Manche Menschen sagen das gerne, Gott ist Liebe. Und viele würden sagen, ja, da hast du recht, Jörg. Gott ist Liebe, genau. Aber dann frage ich, was ist denn Liebe? Ja, und dann fängt's an. Dann kriegst du so viele verschiedene Definitionen von dem, was die Menschen so unter Liebe verstehen. Und Paulus bezieht hier die 10 Gebote auf das Liebesgebot und macht deutlich, die gehören zusammen, die sind aufeinander bezogen. Das, was in den Geboten, in diesen Worten steht, das ist Liebe. Das darin äußert sich, darin zeigt sich Liebe. Das ist die Konkretisierung des Liebesgebotes. So wie diese 10 Worte sozusagen die Essenz oder die Quintessenz von diesen 10 Worten ist das Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist sozusagen die 10 Worte zusammengefasst in 2 Worte. Und es macht uns deutlich, das ist das Wesen Gottes, die Liebe. Es ist die Kraft des Geistes, denn der Geist ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Er befähigt uns und lässt in uns wachsen einen Charakter, der so beschaffen ist. In uns wächst ein Mensch, ein neuer Mensch, der so lebt, dass er diesem Gesetz, diesen Worten Gottes entspricht. Das ist der neue Bund. Der alte Bund besteht erstmal einfach nur darin, dass Gott offenbar zeigt, was ist Liebe. Wie bin ich? Wie möchte ich, dass ihr seid? Denn ihr seid meine Geschöpfe, ihr seid mein Volk. Ihr sollt, und das ist Gottes Plan von Anfang an, er hat den Menschen geschaffen zu seinem Ebenbild, dass sie sein Wesen, sein Charakter widerspiegeln. Und Gott wird aber in den 10 Worten ganz konkret. Er fängt nicht mit einem Prinzip an, sondern er kommt vom Konkreten und geht dann zum Prinzip zu der Kraft, die das bewirkt, dieses konkrete Dienen, dieses konkrete Ausüben der Liebe. Wir gehen nochmal zurück zu 2. Mose 20. Und lesen, wie es anfängt. Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Das ist auch interessant. Diese 10 Worte, und es sind nicht die 10 Gebote, es sind die 10 Worte. Das Gesetz, die Worte, Gebote, Gesetz, die bewirken in uns was, die lösen in uns gefühlsmäßig was aus. Aber wenn ich einfach sage, die 10 Worte, dann ist das was ganz anderes. Und hier merken wir, Gott fängt an, er redet mit seinem Volk auf du und du, ich und du. Dieses Volk Gottes ist eins. Es ist, wie die alten testamentarischen Propheten sagen, oft in einem Gleichnis, es ist seine Frau, seine Braut. Es ist eine Einheit. Gott spricht mit dem Volk Israel als eine Einheit. Und gleichzeitig spricht er mit jedem Einzelnen ganz persönlich. Du, 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 ich habe dich herausgeführt aus dem Sklavenhaus. Ich habe dich aus dem Sklavenhaus heraus. Ich habe Israel, dich aus dem Sklavenhaus herausgeführt. Ich bin der Herr. Hier steht eigentlich Jahwe. Ich, Jahwe, dein Gott. Und das ist das erste wunderbare Geschenk, was Gott hier in diesen 10 Worten macht. Er sagt, ich bin dein. Ich gehöre dir. Er gibt dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, er nennt sich mein Gott, er nennt sich dein Gott. Er nennt sich er bekennt sich zu diesem schwachen Völklein Israel, zu diesem Sklavenvölkchen. Er sagt, ich habe euch erwählt. Jesus hat es auch zu den Jüngern gesagt. Ihr habt nicht mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich hatte einen Plan mit euch. Ich wollte aus euch etwas Wunderschönes machen. Ich wollte euch zu Ebenbildern machen, sagt Gott hier im Grunde. Ich, das ist mein Plan. Ich bin dein Gott. Es ist nicht so, dass Israel hingegangen hat und gesagt hat, ja, wo unter den Göttern finden wir denn mal einen, der zu uns passt? Wir nehmen den, Yahweh. Ne? Sie gehen irgendwie in dieses Göttergeschäft, ne? Dieses Götterbildergeschäft und gucken, ne? Welche Götter gibt es hier alles? Ne? Was weiß ich, Moloch und was weiß ich, was es da alles für Götter gab, Baal und so. Nee, da ist Jahwe, den nehmen wir. Nein, Gott hat sie erwählt, er hat sie herausgeholt, er hat Abraham gerufen. Abraham hat nicht nach Gott gefragt, sondern Gott hat nach Abraham gefragt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war. Aber wenn du ehrlich bist und tief hineinschaust in dein Leben, dann wirst du feststellen, mir geht es so. Nicht ich habe nach Gott gesucht, sondern er hat nach mir gesucht und hat mich gefunden, hat mich zu sich gezogen. Er hat mich erwählt und hat gesagt, ich bin Yahweh, dein Gott. Wisst ihr, und dieser Gott ist der Gott, der wahre Gott. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, das kommt hier in diesen 10 Worten auch vor. Die Erinnerung daran, dass dieser Gott, Yahweh, der Gott ist, der alles geschaffen hat, der mich geschaffen hat. Er ist der wahre Gott, der einzige Gott. Es gibt gar keinen anderen Gott. Deswegen ist es so richtig, dass er mein Gott wird. Weil er der Einzige ist, der diese Position innehaben kann. Es gibt gar keinen anderen. Es no? gibt ja diese wunderbare Stelle in Star Wars. Ich bin dein Vater. Ja, es ist die Wahrheit. Er ist sein Vater. Es gibt keinen anderen. Du hast nur einen Vater. Du hast nur eine Mutter. So ist es. Und wir haben nur einen Gott. Es gibt nur einen Gott. Aber es sind so viele Götter. Es sind so viele Götter, die angebetet werden. Menschen rennen so vielen verschiedenen Göttern hinterher. Und nun kommt der wahre, lebendige Gott. Und er offenbart sich einem Menschen. Er offenbart sich einem Volk und sagt, guck mal, ich bin's. Und ich bin dein Gott. Ich mache dich zu meinem Volk. Ich mache mich zu deinem Gott. Ich erlöse dich aus der Knechtschaft in Ägypten. Und wisst ihr, das ist nicht nur die Knechtschaft vom Pharao, sondern das ist auch die Knechtschaft, die Versklavung unter die falschen Götter. Es ist die Befreiung von den falschen Göttern zu dem wahren, lebendigen Gott. Ich, Yahweh, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Ich habe dich befreit. Und das ist der Anfang, der gloriose Anfang dieser 10 Worte ist die Erinnerung daran, dass dieser Schöpfergott der Erlösergott ist, der Rettergott. Das ist auch sein Name, wie er sich dann in höchster Weise in unserem Herrn Jesus Christus offenbart hat, als er Mensch wurde und sein Name genannt wurde, Jesus, Jehoshua, der Yahweh, der uns rettet, der Retter Yahweh. Das ist sein Charakter, das ist sein Wesen. Er ist der Schöpfer und er ist der Retter. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Luther hat in seinem Katechismus, in seiner Glaubenslehre, diese 10 Gebote waren sehr wichtig für ihn und er hat die ausgelegt und ich habe das gerne auch im Religionsunterricht gemacht, weil es das so schön auf den Punkt bringt, weil uns das oft so fern liegt mit den Göttern. Wir leben ja in einer Welt, in einer Gesellschaft, wo es gar keine Götter gibt. Ne? Wir glauben doch nicht an die Götter. Ja, viele glauben auch noch nicht mal an einen Gott. Heißt es deswegen, dass wir keine Götter haben? Wir haben eine Menge Götter. Und das finde ich so schön. Luther hat das damals schon sehr klar vor 500 Jahren sehr hellsichtig, sehr klarsichtig erkannt und erklärt und deutlich gemacht. Er sagt, was heißt einen Gott haben oder was ist Gott? Antwort, ein Gott heißt das, dazu man sich versehen soll, alles Guten und Zuflucht haben in alle Nöten. Was heißt das? Das ist das, wohin du gehst, wenn du etwas Gutes suchst. Wo du das Gute suchst und wo du die Zuflucht suchst, wenn du Not hast. In der Angst, in der Not fliehst du dorthin. An anderer Stelle sagt er dann, ja, alles, was du Gutes im Leben dir wünschst, wonach du dich sehnst, alles Gute für Leib, für Leben, Essen, Trinken, Nahrung, Gesundheit, Schutz, Friede und alles, was du so brauchst an zeitlichen und ewigen Gütern. Dazu die Bewahrung vor Unglück und falls dir tatsächlich irgendwas Schlimmes passiert, das, was dich rettet und was dir heraushilft. All das ist das, was du suchst in deinem Leben und dort, wo du es suchst, bei dem du das suchst, sagt Luther, das ist dein Gott. Das ist dein Gott. Also, dass Gott allein der ist, von dem man alles Gute empfängt und alles Unglück los wird. Also, dass einen Gott haben nichts anderes ist, denn ihm von Herzen vertrauen und glauben. Wie ich oft gesagt habe, ist der Glaube und das Vertrauen auf den richtigen Gott ausgerichtet, dann ist es auch der richtige Glaube. Aber wenn das Vertrauen auf das Falsche ausgerichtet ist, da ist der falsche Gott. Ich muss einmal kurz hier meine Notizen. So, jetzt geht's weiter. Worauf du nun, sage ich, dein Herz hängst und verlässest, das ist eigentlich dein Gott. Und darum geht's in dem Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich bin dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben. Und das ist ein Punkt, wo wir uns überprüfen können. Die Reformatoren haben auch gesagt, die 10 Worte, die 10 Gebote sind ein wunderbarer Spiegel, in dem wir uns betrachten können. Wo wir uns prüfen können. Wo stehe ich eigentlich im Glauben? Wo stehe ich in meiner Beziehung zu Gott? Ja. Wie gesagt, die Frucht des Geistes, wenn die stark gewachsen ist in meinem Leben, da finde ich nichts. Da kann ich mich von allen Seiten angucken und sagen, jo, sieht alles gut aus, wunderbar, herrlich. Ja? Aber wenn ich wirklich tief genau reingucke, dann sehe ich, da ist noch irgendwas, das stimmt irgendwie nicht. Also, lass uns das diese 10 Worte, wenn wir das durchgehen, lass uns das nehmen, um davon zu lernen, uns selbst zu prüfen, uns selbst zu betrachten. Denn Gott sagt uns, es prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Ihr sollt nicht unbewehrt sein, sondern bewährte Christen. Und wisst ihr, das Prüfen hilft uns ja immer wieder zur Umkehr, zur Erneuerung. Wenn wir dann tatsächlich feststellen, oh, hier in diesem Bereich, da ist mein Leben nicht so, wie das Wort Gottes es sagt. Da lebe ich nicht so, da bin ich nicht geleitet vom Geist Gottes, sondern von diesem aufrührerischen, widerstrebenden Fleisch, was das Gesetz Gottes nicht halten will und es auch gar nicht kann. Da muss ich wieder zurückkehren an den Punkt, wo ich in meiner Bekehrung, in meiner Taufe, in der ich das ja festgemacht habe, dass mein altes Leben gestorben ist, dieses widerborstige, widerstrebende Wesen in mir, was alles andere ist als das Ebenbild Gottes. Es ist sozusagen ein Gegenbild Gottes. Nein, ich will nicht in deinen Ordnungen wandeln. Ich will nicht in der Liebe wandeln. Ich will selber machen. Und dann machen wir alles kaputt. Wir können nichts anderes als in unserer Sünde alles verdrehen, alles kaputt machen. Und wisst ihr, das haben wir abgelegt, das haben wir hinter uns gelassen. Wir haben im Glauben Jesus angenommen, du bist für mich am Kreuz von Golgatha gestorben, für dieses Wesen, für dieses gottlose, sündige Wesen bist du gestorben, Jesus. Und mit dir am Kreuz bin ich gestorben. Und so lassen wir uns in der Taufe untertauchen, als Symbol dafür. Ich bin gestorben mit Christus. Ich bin begraben mit Christus. Und jetzt bin ich auferstanden zu neuem Leben mit Christus. Der Geist Gottes lebt in mir, der mich befähigt dazu, in den Ordnungen und Geboten Gottes zu wandeln, seinem Wesen zu entsprechen, das zu sein, wozu ich geschaffen bin, nämlich Ebenbild Gottes zu sein. Er hat mich herausgeführt aus dem Sklavenhaus in Ägypten. Ich bin nicht dazu berufen, ein Sklave der Sünde zu sein. Nein, ich bin berufen dazu, ein Diener, ja noch mehr, ein Kind Gottes zu sein und ihm ähnlich zu werden. Aber das kannst du nicht, wenn du die Götzen weiter duldest in deinem Leben. Wenn es immer noch Dinge gibt, die dein Leben beeinflussen, zu denen du Zuflucht suchst, von denen du nicht lassen kannst, die deine Hilfe sind, wenn du in Angst bist, in Not bist, im Stress bist, wo du deine Hilfe suchst, da regiert immer noch das Fleisch. Gott will dich davon frei machen. Er will dich davon losmachen, von diesen Dingen. Luther sagt weiter, ich will so viel gesagt haben, siehe zu, oder Gott sagt mehr oder weniger so, siehe zu und lasse mich alleine deinen Gott sein und suche ja keinen anderen. Das ist, was dir mangelt an Gutem, das suche bei mir. Und wo du Unglück und Not leidest, dann halte dich zu mir. Ich will dir genug geben und aus aller Not helfen. Lass nur dein Herz an keinem anderen hangen noch ruhen. Und dann zählt er auf, was er alles sieht, was andere Götter sein können für uns. Als erstes nennt er Geld und Gut, den Mammon. Das verschafft mir Ruhe, dass mein Bankkonto gut gefüllt ist, dass meine Einnahmen stimmen, dass mein Aktiendepot gut nach oben geht. Er spricht aber auch von anderen Dingen. Mein Können, meine Fähigkeiten, meine Klugheit, meine Kraft und Macht und Gewalt. Ja, die Gunst, die ich bei allen Menschen bekomme, die Herzen, die mir überall zufliegen, das Charisma, was ich habe, Freundschaften. ja, die Ehre, auch die Frömmigkeit, meine frommen Taten, meine frommen Werke. Und dann nennt er natürlich auch die Dinge, die wir auch kennen, die heidnischen Götter, die Götzen, aber bis auch in die Christenheit hinein, die Heiligen. Ja, es gibt Menschen, die sich auch dem Teufel ganz bewusst und ganz direkt verschreiben und ihn zu ihrem Gott machen. Aber genauso gibt es Menschen, die andere Menschen zu ihren Göttern machen. Und Gott hält fest an diesem Punkt: Es gibt keinen Gott außer mir. Und deswegen ist es das Beste für dich als Geschöpf in dieser geschaffenen, von diesem einen Gott geschaffenen Welt, gibt es nichts Besseres, als wenn dieser Gott dein Gott ist. Weil er der Einzige ist, der dir so begegnen kann, der dich so ernähren, erhalten und mit Gutem füllen kann, der dich herausretten kann aus allem Elend, aus aller Not. Er ist der Einzige. Wir springen hier nochmal, und zwar sagt er, er spricht ja auch von den Götterbildern, und dann heißt es in Vers 5, du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an tausende von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Ich gehe jetzt nicht hier auf alles ein, wir sind am Ende. Aber mir war es nochmal wichtig, diese Verben zu nennen, diese Tätigkeiten. Was heißt es noch, einen Gott zu haben? Es heißt, sich vor ihm niederzuwerfen, vor ihm zu beugen, ihm Ehre zu erweisen, ihn anzubeten. Dann ihm zu dienen, Zeit und Kraft zu investieren für diesen Gott. Dann gibt es noch etwas, was hier steht, ihn zu lieben. Das heißt, der ist für mich das Größte, das Wichtigste, es hat die größte Bedeutung für mich. Mein Leben kreist um ihn, um diesen Gott. Und das führt mich auch dazu, dass ich seine Gebote halte. So hat Jesus das in Johannes 14 gesagt. Und das ist auch die wichtige und die richtige Reihenfolge. Er sagt in Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Ich habe das lange nicht verstanden. Ich habe immer gedacht, was ist denn das für eine Liebe? So, ne? Die sich darin zeigt, dass ich irgendwelche Gebote halte. Aber die Betonung liegt auf meine Gebote. Ich zeige Jesus und Gott meinen Respekt, meine Liebe darin, dass ich seinen Willen, seine Gebote, das, was ihm wichtig ist, dass es auch mir wichtig ist. Na, wenn du das überträgst auf eine menschliche Beziehung zu einem Freund, zu deiner besten Freundin, zu deinem besten Freund, ja, was zeichnet deine Liebe aus, dass du deiner Frau, deinem Mann die Wünsche von den Augen abliest und das tust für sie, für ihn, aus Liebe, nicht gezwungen, nicht als eine Last, nicht als eine Pflicht, die irgendwie lästig ist, die schwer ist, nein, sondern weil dein Herz voll Liebe brennt. Und das will Gott. Gott möchte, dass unser Herz erfüllt ist mit seiner Liebe. Darum heißt es, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Gott möchte, dass unser Herz brennt für ihn, weil wir ihn wunderbar finden, weil wir ihn herrlich finden, weil wir begeistert von ihm sind und weil wir seine Gebote, seinen Willen als etwas Wunderbares, etwas Gutes, als etwas Herrliches erkennen. Und da sehnen wir uns danach, genau das zu tun, was seinem Willen entspricht. Und das ist die Freiheit der Liebe, wisst ihr? Das ist Dienst in der Freiheit. Wir sind Diener Gottes, wir sind Sklaven Gottes, aber freie Sklaven, freie Diener Gottes. Aus Liebe haben wir uns ihm verschrieben, weil er so gut ist. Das ist das erste Gebot, wie Jesus sagt. Im fünften Buch Mose wird es dann auf eine andere Weise formuliert. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft und keine anderen Götter neben ihm. Willst dir nicht irgendetwas dulden. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Das heißt nicht, dass er... Wisst ihr, Eifersucht ist eine negative Eigenschaft, ein Werk des Fleisches. Die Eifersucht, von der hier die Rede ist, bedeutet, er möchte dich nicht mit irgendwem anders teilen. Und er möchte nicht, dass du ihn mit irgendwem anderen teilst. Warum? Weil dann diese Liebe an Kraft verliert. Weil dann die Lüge hineinkommt. Wisst ihr, Gott als seinen Gott zu haben, heißt, dass er dein Ein und Alles ist. Das wird so schön ausgedrückt in der Luther-Übersetzung von Psalm 73, Vers 25. Da sagt Asaph, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn ich nur dich, Gott, habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Dann bin ich satt, dann bin ich zufrieden, dann habe ich alles, was ich brauche. So hat es David auch im Psalm 16 formuliert. Er sagt, der Herr ist mein Teil, mein Erbteil. Er ist das, mein Besitz, mein Ein und Alles. Und das ist das, was Gott in Jesus Christus uns hier heute Abend auch zum Angebot macht, wenn wir das Abendmahl nehmen. Er sagt, ich möchte dein Gott sein. Willst du nicht zurückkehren und sagen, ja Herr, du allein bist mein Retter, du bist mein Gott, ich möchte dich anbeten, du bist mein Herr und mein Gott, so wie Thomas niedergefallen ist angesichts des auferstandenen Herrn und gesagt, mein Herr und mein Gott, ihn angebetet hat, ihm die Ehre gegeben hat. Und die Liebe Gottes wurde neu ausgegossen in sein Herz. Die Liebe Gottes möchte sich neu ausgießen in dein Herz, sodass du mit erneuerter Hingabe dein Leben diesem Gott widmest, diesem Gott weißt, der der einzige wahre Gott ist und alle Götzen wegschmeißt. Der Johannesbrief, 1. Johannesbrief endet damit, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Das ist der Schluss des Briefes. Schmeißt die Götter weg. Die haben alle keinen Bestand. Sie können alle nicht helfen. Und am deutlichsten wird es an dem letzten Tag, den du auf dieser Erde weilen wirst, am deutlichsten wird es an diesem Tag, da wird dich keiner retten aus dem Tod. Aber einer, der hat den Tod überwunden. Und er hat nicht nur den Tod überwunden, schiebst nicht nur auf das Ende, sondern er ist dein Retter jetzt hier. Er ist der wahre Gott, der dir aus allen Nöten heraushelfen will und kann und wird, wenn du ihm vertraust. Er ist der Gott, der, von dem du alles Gute empfangen wirst, allen Segen. Und all das Gute, was in deinem Leben ist, egal ob du es von Menschen empfängst, von Menschenhänden empfängst oder auf andere Art und Weise, es kommt von ihm. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt vom Vater des Lichts. Und danke ihm, lobe ihn, preise ihn, bete ihn an, diene ihm, liebe ihn von ganzem Herzen. Er hat es verdient, er ist würdig. Und dann wirst du merken, durch die Kraft des Geistes Gottes wirst du seine Gebote halten. Amen.